Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Und heute geht es um was, was ihr wahrscheinlich alle schon erlebt habt. Nämlich so kleine Krisen zwischen Eltern, Großeltern und Kindern. Familien zwischen Glücksmomenten und Stress. Und dafür habe ich mir eine echte Expertin eingeladen, nämlich die Nina. Aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du?
Hi Max, erstmal so schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich mega gefreut und bin super happy, hier sein zu dürfen. Ja, ich bin von Haus aus eigentlich kognitive Verhaltenstherapeutin und bin allein durch mein Studium, Psychologie, Weiterbildung und so weiter vor 9 Jahren mit extrem viel Wissen Mama geworden und hatte eigentlich so das Gefühl, okay, mir kann nichts passieren, ne, als ich ins Familienleben gestartet bin. So, ich habe mich so super safe gefühlt mit meiner ganzen Theorie in petto und musste dann aber feststellen, dass mir das Case-Surprise ganze Wissen im Familienalltag einfach so überhaupt gar nichts gebracht hat. Und war da teilweise wirklich, ja, erschrocken, wie stark der Sog von so ganz alten Verhaltensmustern dann doch irgendwie immer wieder war und ich mich immer wieder dabei beobachten musste, wie ich zu der Mach Mama.
Mal ein Beispiel.
Naja, dass ich wusste, okay, ich muss morgens pünktlich raus, ich muss zur Arbeit gehen und meine Tochter verweigert das Anziehen und ich fange an rumzuschreien, dass sie sich jetzt mal beeilen soll. Es war mir schon in dieser Situation vollkommen klar, dass es überhaupt nichts bringt und dass es die Situation einfach nur noch schlimmer macht, wenn ich jetzt ungeduldig und laut werde. So. Und trotzdem bin ich nicht aus meiner Haut gekommen. Ich stand teilweise wie neben mir, konnte mich dabei beobachten, dass das, was ich gerade mache, total Banane ist und konnte trotzdem nicht damit aufhören. So.
Verrückt.
Ja, verrückt, ne?
Ja, ich meine, es ist die totale Verzweiflung, die man erlebt, weil das Kind beim Zähneputzen nicht den Mund aufmacht.
Ja, so. Genau.
Und dann diesen hier macht und den Mund zulässt und nicht aufmachen will. Und man möchte jetzt nicht dem Kind mit Gewalt diese Zahnbürste da reinstopfen, aber man hat auch keine 3 Stunden Zeit zum Zähneputzen. Ne?
Das ist das Dilemma, vor dem man super häufig steht. Ja, auf jeden Fall Zeitdruck und einfach krasse äußere Kontextfaktoren, unter denen wir heutzutage einfach auch Familie leben müssen. Ja. So ist ein ganz, ganz wichtiger und starker sozialpolitischer Punkt. Ja, und so fing das tatsächlich einfach an. Ja, dass ich irgendwann saß ich auf dem Flur in unserer Altbauwohnung und es war 7:55 und ich musste um 7:55 bei der Morgenübergabe in der Psychiatrie sein. So. Und da hatte ich ja schon irgendwie wieder den bösen Blick von meinem Chef im Nacken, weil ich mal wieder zu spät gekommen bin. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, damit, Nina, du musst irgendwas ändern. So, geht's einfach nicht mehr. Und dann habe ich recherchiert, was gibt's denn da? Ja, was Eltern dabei unterstützt, endlich zu leben, was ihnen eigentlich längst klar ist. Und habe dann tatsächlich nichts gefunden, so, was mich voll schockiert hat, weil ich war gut im Recherchieren. So, und dann, ja, begann tatsächlich eine sehr persönliche Reise, weil ich mir dann kurzerhand gedacht habe, so, okay, komm, ey, wenn es da nichts gibt, dann machst du es halt selbst. So.
Ja.
Und habe dann ganz viel nochmal Zusatzausbildungen, Seminare, Workshops, Retreats, Bücher und so weiter mir so angehäuft und die Quintessenzen für mich zusammengefasst und nochmal primär angetrieben von meinem eigenen Schmerz, so von meinem eigenen, von meiner eigentlichen Sehnsucht. Und daraus entstand dann irgendwie so eine Gruppe, weil ich mir gedacht habe, hey, ich brauche andere Mamas um mich rum, so, und habe dann eine Gruppe ins Leben gerufen und daraus wurde ein Konzept und daraus wurde dann irgendwann ein Buch und daraus wurde ein Spiegel Bestseller und dann hat das auf einmal ganz viele Leute interessiert, was ich da mache und tue, so dass ich mich dann vor 3 Jahren entschieden habe, meinen Job an der Uniklinik an den Nagel zu hängen und mich Vollzeit Eltern und Familien zu widmen, um sie dabei zu begleiten.
Meinst du dem Job noch hinterher?
Nee.
Nee.
Also ich habe.
Mach dich glücklich, was du tust.
Ja, also wenn ich wirklich das tun kann, das kennst du bestimmt auch, wenn ich wirklich hands-on machen kann und wirklich mit den Families zusammen bin oder jetzt so coole Gespräche mit dir führen kann, das liebe ich. So, das mache ich voll gerne und da bin ich total happy. Aber also wenn ich ehrlich bin, und das sind wir hier miteinander, Max, glaube ich, kennt es jede Unternehmerin oder selbstständige Person, dass auch ich immer mal wieder an den Punkt komme, dass mir denke, so, warum zur Hölle tust du dir das eigentlich an? Klar. So, ich könnte mir einfach einen Kassensitz kaufen, dann hätte ich kein Problem mehr mit irgendwie Kunden. Also, das ist schon auch immer mal wieder da. So,
aber, ich glaube, das gibt's in jedem Job. Du kannst dir in jedem Job die einfache Lösung suchen, in der du wahrscheinlich noch nicht mal weniger Geld verdienst.
Ja.
Aber bist du dann am Ende des Tages glücklicher? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja,
also
voll.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein Berufsbild, ich bin ja Pfarrer, hat den Ruf, dass sich die Leute sehr gerne und schnell ins Burnout arbeiten. Und viele Kollegen von mir schaffen das auch. Mhm. Ich glaube aber, dass das vor allem daran liegt, dass es wenig Grenzen gibt und du viel selbst gestalten kannst. Und wenn du viel selbst gestalten kannst und zu viel willst, dann bist du halt gefährdet dafür.
Ja.
Auch irgendwann Erfahrungen zu machen, die dich dann irgendwie krank machen.
Ja, voll.
Aber ich glaube, das geht Selbstständigen am Ende genauso. Du kannst als Selbstständiger auch alles Mögliche tun und hast dann noch ganz viel Behördenirrsinn, der dazwischen drin liegt, der ja auch Kraft kostet.
Ja, voll. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass ich meinen Mann mittlerweile einfach auch als Support habe, der mir viel den Nacken frei hält mit Finanzamt und Steuererklärung und so weiter. Und ich tatsächlich dankenswerterweise einfach auch immer mehr an den Punkt kommen, dass ich mich wirklich auf sowas fokussieren kann und darf, was ich wirklich kann.
Ja.
Ja. Nämlich Families beizustehen. Ja.
Gibt's denn trotzdem, dass du erstmal nach der Theorie ganz viel, ich sage mal, Erfahrungen sammeln musstest und so suchen musstest? Irgendwelche Konzepte, auf die du dich berufst? Oder wo du sagst, oh, die sind gut, da arbeite ich nach?
Ja, voll. Also ich bediene mich an meinem Konzept an so vielen unterschiedlichen Facetten. Ich habe tatsächlich für mich, also dadurch, dass ich ja Psychotherapeutin bin und gibt's ja sehr, sehr viele unterschiedliche Therapieansätze, allein da schon, ne, die sogenannte dritte Welle der kognitiven Verhaltenstherapie hat super viele spannende neue Ansätze auch, in die ich mich total gern reingearbeitet und reingefuchst habe und mir dann immer so die Frage gestellt habe, so okay, was davon kann ich nehmen und für den Familienalltag übersetzen? Mhm. Weil wir haben ja super häufig das Problem, dass wir keine Zeit haben, ja? Ja. Und dass wir uns gerne mit uns beschäftigen möchten, dass wir uns gerne anschauen möchten, in was für Dynamiken unterliege ich da, was kann ich dazu beitragen, dass das Familienleben harmonischer wird, aber wir einfach aufgrund der Umstände, unter denen wir leben, so häufig keine Kapazitäten haben, kräftetechnisch, emotional, zeittechnisch. Mhm. Und deswegen war das so mein Fokus, immer so zu gucken, was kann ich mir rauspicken und jetzt gut für den Familienalltag übersetzen, dass da Strategien rauskommen, die wirklich anwendbar sind. Das war mir so wichtig. Ja, dass wir wirklich konkrete Tools haben, die wir in den Familienalltag integrieren können, die wirken und die keine großartige Zeit brauchen. Und so, also ich arbeite richtig gerne mit achtsamkeitsbasierten Therapieverfahren. Ich arbeite aber auch mit der Schematherapie, mit der ACT, mit der DBT, mit Hypnosetherapie. Also ich habe mir so ein bisschen die Fragmente von den Dingen zusammengepickt, die für mich gut funktioniert haben tatsächlich.
Also ein Cherrypicking im besten Sinne eigentlich.
Sozusagen, genau.
Um dann einen ganz tollen großen Korb Kirschen zu haben.
Ja.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist der Leitgedanke?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass sage und schreibe 69,7% aller innerfamiliären Konflikte, wie ich es nenne, dynamischer Natur sind. Das heißt, dass es in solchen Konfliktthemen, zum Beispiel mit dem Partner oder mit den Kindern oder auch mit den Schwiegereltern oder den eigenen Eltern, eigentlich nur in knapp 30% der Fälle wirklich um die Dinge geht, über die wir uns auf der Verhaltensebene streiten. Also die Socken, die auf dem Boden liegen oder das zu spät kommen.
Oder
das nicht geputzte Klo oder die Klopapierrolle, die falsch rum aufhängt oder die Tasse auf der Spüle, all die witzigen Dinge, über die wir uns im Elternpaar...
Oder ob es die oder der oder das Nutella heißt, das ist tatsächlich eine Frage, ja. Wo jeder Scheidungsanwalt sagt, daran haben sie schon mal Ehen geschieden.
Wirklich?
Ja, völlig crazy.
Ja, also das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es in so einer Situation sehr wahrscheinlich nicht um den korrekten Artikel geht, sondern, weil das wäre ja was, das könnte man, indem man es einmal in ChatGPT reinhaut oder in Google leicht klären könnte. Ja, was ist jetzt faktisch richtig? Und ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es eben in knapp 70% der Fälle in solchen Konfliktthemen nicht um den Artikel geht, den korrekten, sondern dass darunter tiefer sitzende, emotionale, dynamische Konflikte stecken.
Ja.
Also eben zum Beispiel sowas wie, ich fühle mich überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe das Gefühl, ich komme hier nie zu Wort. Solche Dinge. Ja, und das ist der Juice, aus dem die pikanten Konflikte des Familienalltags sind. Und das ist für mich ein ganz zentraler Leitgedanke, dass wir da drauf gucken, so hey, was sind die eigentlichen Themen, die eigentlichen Schmerzpunkte, die eigentlichen Ängste, die eigentlichen Unsicherheiten in diesen Konflikten? Wie kriegen wir die aufs Feld? Und wie kann für die erstmal jeder eigenverantwortlich für sich auch in die Klärung gehen? Weil wenn wir beide uns jetzt streiten und ich komme da mit so einem alten dynamischen Shit mit rein, im Sinne von, ich werde nicht wertgeschätzt, dann kannst du das auf der Verhaltensebene nur sehr, sehr, sehr bedingt lösen für mich. Sondern es braucht in allererster Instanz mein Bewusstsein darüber, dass ich da in einem alten Thema reaktiviert werde. Und es braucht meine Verantwortung, dass ich sage, okay, ich merke das, jetzt springt wieder dieses alte Thema an, ich lasse es los und kann mich wieder für das öffnen, was hier eigentlich wirklich auf dem Tisch liegt und oder mich damit zeigen. So, was passiert eigentlich gerade in mir? Also das ist ein ganz zentraler Knackpunkt in meiner Arbeit.
Und wie erkenne ich das, was mir da alte Konflikte wieder aufflammen lässt oder was da dynamisches Element ist? Weil ich habe jetzt so die Vorstellung, konkrete Situationen vor Augen, wo es mit Menschen, ich sage mal, in der Begegnung nicht so ganz gelingt, weil durchaus da noch Sachen im Hintergrund schwirren, die überhaupt auch nicht mit dem eigenen Verhalten oder vor allem nicht mit der Situation gerade zu tun haben.
Was so ein Lehrbuchklassiker ist, ist, dass die Leute, die in so einer Dynamik drinstecken, sowas beschreiben wie, eben ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, was ich gerade tue, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich fange zum Beispiel an, die ganze Zeit zu piesacken oder zu sticheln, oder ich ziehe mich komplett raus. Und eigentlich bemerke ich im schlimmsten Fall sogar schon in der Situation, es ist gerade doof. Es ist gerade nicht cool, dass ich jetzt schon wieder so die kalte Schnauze zeige oder dass ich komplett rausgehe oder dass ich aggressiv werde, dass ich zu impulsiv werde. Und ich kann trotzdem nicht damit aufhören. Oder dass wir uns im Nachhinein dafür schuldig fühlen. Wir gucken zurück und sagen, oh mein Gott, was habe ich da wieder gesagt? Wie war denn ich drauf? Wie unfassbar peinlich. Also wenn wir sehr schamerfüllt dafür sind und Reue haben da dafür, was wir schon wieder für eine bescheuerte Aussage getätigt haben. Das ist so ein schöner Indiz dafür, dass du sehr wahrscheinlich in den Sog von der alten Dynamik reingezogen wurdest. Also der Kontrollverlust ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, dass du das Gefühl hast, du hast dich selbst nicht mehr, du bist wie fremdgesteuert.
Ja. Und gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, wie ich dann aus diesem, ich bemerke, ich bin in einer alten Dynamik drin, wieder rauskomme und irgendwo reinkomme in, ich sag mal, eine Überblicksebene, sodass ich A, verstehe, was die alte Dynamik überhaupt ist, also wo das zu verorten ist und wie ich das lösen kann und B, mich in der Situation besser verhalte?
Ja, absolut. Das ist das Ziel von dem Konzept, ja, dass wir uns genau da drin schulen. Also, dass wir erstmal ein gutes Gefühl dafür bekommen. Ah, was ist meine Dynamik? Ja, also, wie sieht die genau aus? Wann habe ich die Tendenz, da rein zu verfallen? Das heißt, es geht ganz viel darum, sich tatsächlich selbst erstmal besser zu verstehen, sich selbst besser kennenzulernen. Und dann ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sich seine individuelle Musterdurchbrechungssequenz zu erarbeiten. Da wirst du was anderes brauchen als ich. Und jeder Einzelne braucht seine Strategie. Und da geht's viel darum, ich kann's ja mal kurz skizzieren, so eine Verhaltensdynamik besteht aus drei Modis. So, und diese drei Instanzen brauchen unterschiedliche Dinge. Da ist ein All-Time-Klassiker, der hat's in den Mainstream geschafft, das innere Kind. Da sitzen meistens die unerfüllten Bedürfnisse. Ja. So, wenn wir in den ersten drei Lebensjahren ein unerfülltes emotionales Kernbedürfnis hatten, dann entwickeln wir Strategien, um uns dieses Bedürfnis doch noch zu erfüllen. Also Kinder geben ja nicht einfach auf, sondern die versuchen dann halt doch noch Aufmerksamkeit, Liebe, Spiel und so. Ja, das ist richtig gut so tatsächlich. Und deswegen entwickeln wir Strategien. Ja, so um einen Klassiker zu nennen, ich bin unsicher, werde ich überhaupt geliebt? Und dann merke ich, wenn ich die 1 in Mathe schreibe, dann klopft mir Papa auf die Schulter. Also verknüpfe ich, okay, wenn ich besonders gute Leistung bringe, bin ich liebenswert. Und das ist ein an und für sich funktionales Prinzip. Ja, das hat ganz viel Vorteile auch für mein Leben. Ich komme gut durch die Schule, ich mache ein Abitur, ich kann studieren etc. pp. Und weil unser intrapsychisches System merkt, das macht Sinn, entwickeln wir moralische Instanzen, die dafür Sorge tragen, dass das so bleibt. Das ist auch ein All-Time-Klassiker, der es in den Mainstream geschafft hat. Der innere Kritiker ist dem Elternteilmodus zuzuordnen. Das sind die Kollegen in unserem innerpsychischen Team, die dafür Sorge tragen, dass die Strategie, zum Beispiel Perfektionismus, aufrechterhalten bleibt, damit unser Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe erfüllt wird. Und dann ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen, in was für einen Modus bin ich denn dominant aktiviert? Also wenn es jetzt darum geht, dass ich meine Kinder morgens in den Kindergarten bringen soll und ich habe eine klare Idee davon, so Mann, wir müssen pünktlich kommen, die müssen perfekt angezogen sein, es muss ordentlich sein, ich möchte auf gar keinen Fall zu spät kommen, da klingt so eine, was klingt da durch? Ist es der Perfektionismus, die Bewältigungsstrategie? Oder ist es so eine scharfe innere Stimme, die, ja, oder ist es eigentlich dieses zentrale Kernbedürfnis von, oh, ich habe gerade das Gefühl, mir hört hier niemand zu und niemand interessiert sich für mich? So. Und wenn wir das wissen, können wir uns im nächsten Step angucken, was braucht denn dieser Modus, also Kindbewältigung oder Elternteilmodus, dass er sich in der Situation entspannen kann. Das heißt, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir, also wenn wir in solchen Stresssituationen sind, kippen wir meistens unbewusst in einen emotionalen State einer Dreijährigen. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum wir denn, wenn unsere Strategie nicht mehr zündet, nur noch das Verhaltensrepertoire einer Dreijährigen zur Verfügung haben. Ich werfe mich auf den Boden und ich fange an rumzuschreien. So. Ja. Und nochmal diese, das ist an und für sich nicht schlecht, dass diese Dynamik da ist, weil sie dient mir an ganz vielen Stellen auch. Wenn ich ein gutes Buch schreiben möchte oder leckere Spaghetti Bolognese kochen möchte, dann ist so ein Hauch Perfektionismus ja eigentlich auch ganz gut. Ja. Aber wenn es darum geht, meine Kinder aus dem Haus zu bekommen, nicht so sehr. Und diesen Freiheitsgrad kann ich mir zurückholen, dass ich erkenne, okay, bin ich jetzt gerade in dieser Situation in einem Modus aktiviert und hilft der mir gerade? Ja. Ist der meinem Glück gerade tatsächlich zuträglich? Und wenn nein, wie kann ich diesem innerpsychischen Anteil begegnen, dass er checkt, so hey, ist gerade nicht dein Space, so, sondern dass die gesunde Erwachsene wie aufs Feld treten kann. Und das ist dann der Teil, der sagen kann, okay, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das T-Shirt falsch rum angezogen ist oder wenn wir mal 5 Minuten zu spät kommen. Ich kann sehen, du meinst, es ist nicht persönlich gegen mich gerichtet, sondern du bist gerade einfach nur, du gehst gerade für dich los und ich gegen mich. Also da können wir wieder auf dieses ganze Wissen auch zugreifen, was wir uns mitunter durch so zauberhafte Podcasts und Co. angeeignet haben. Und mit dieser, sorry, ich weiß, es ist lang, gell, ja, ein Satz
alles noch. Gut.
Mit dieser Instanz können wir uns verbinden mit der gesunden Erwachsenen. Also mit dem Teil, der wahrnehmen kann, durch das Verhalten meines Kindes oder meines Partners oder meiner Schwiegermutter wird jetzt ein Anteil in mir berührt, der kriegt gerade Stress oder der wird aggro oder der wird pisst. Aber dieser Anteil bin ja gar nicht ich, sondern ich bin heute Nina. Und ich kann die ganzen Kontextfaktoren auch sehen. Und das kann man sich erarbeiten. Diesen Turn zu kriegen.
Dazu habe ich eigentlich direkt mehrere Fragen.
Hau raus.
ja, das ist so schwierig. Du kannst ja nicht alle gleichzeitig stellen. ich fange mal mit was in Anführungszeichen ganz einfachem an. Das heißt aber, nur weil ich 2 gute Theoriebücher gelesen habe, bin ich nicht unbedingt auch ein guter Vater, / eine gute Mama, weil ich muss das Ganze auch auf meine Praxis anwenden, ne? Und ich muss wahrscheinlich in vielen Fällen nicht am Kind, sondern an mir üben.
Yes. Ausrufezeichen. Nothing left to say. Absolut.
Gut. Ja. Weil ich glaube, das ist was auch mir nicht so richtig klar war. Ich habe am Anfang auch mich vorbildlich verhalten und ich habe geguckt. Erstens gibt es einen Familienpodcast, der mir gefällt. Gab's nicht. Deswegen sind wir hier.
Sehr gut. Und
zweitens habe ich mich gefragt, ich gucke mal in ein paar Bücher rein und habe dann so typische Männerbücher gesehen. Ich kann euch gerne mal eins auf Insta zeigen, das ich gelesen habe, das ich auch ganz witzig fand. Aber letztendlich ja, es hat mir so ein mini bisschen Info gegeben, aber ich fühlte mich dadurch nicht unbedingt auch wirklich aufs Familienleben vorbereitet. Und mal ganz im Ernst, ja, natürlich ist das auch nicht möglich. Ich glaube, wenn du ein Buch liest, das kann noch so gut sein, das erzählt dir alles Mögliche in der Theorie, aber wenn du diese Verlinkung in die Praxis nicht hinkriegst, dann wird's schwierig.
Ja, das Problem ist halt, dass dieses ganze tolle Wissen, das wir uns über Podcasts, Bücher und Social-Media-Beiträge aneignen können, in einem Teil von unserem Gehirn sitzt, in dem präfrontalen Kortex, auf den wir in akuten Stresssituationen de facto nicht zugreifen können. Das heißt, wenn ich jetzt gerade einen emotionalen Stress habe, weil mein Kind sich nicht die Zähne putzen möchte, ist eine komplett andere Hirnregion aktiviert, nämlich die von einem alten Film, Amygdala-Feuer und so weiter. Und ich bin nochmal auf dem emotionalen State von einer Dreijährigen in 70% der Fällen. Und ich habe gar keinen Zugriff auf dieses ganze tolle Wissen, was ich mir angeeignet habe.
Großartig, dass wir hier den Unterschied erleben zwischen Blick eines Seelsorgers / Pfarrers und Blick einer Psychologin. Denn ich versuche da zu sehen, wie das System der Mensch da funktioniert und merke dann, naja, du bist in einer Schleife drin, du hast dieses ganze Wissen irgendwo und im Moment bist du zu emotional, zu hochgekocht, als dass du darauf zugreifst und hast das zwar präsent, kannst es aber in der Reflexion hinterher, wenn du drüber nachdenkst, habe ich da richtig gehandelt, hätte ich es besser machen können, kannst du dann irgendwie vergleichen.
Ja.
So hätte ich es, glaube ich, erklärt.
Mega. Ja.
Und ich sehe da den Mensch ohne die stofflichen Strukturen unseres Gehirns mit einzuziehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, sich da auszutauschen. Denn du hast einen ganz anderen Blick darauf. Ich glaube aber, dass beides nicht schadet.
Nee, überhaupt nicht. Und ich denke, wir sprechen ja eigentlich genau über dasselbe, nur über in unterschiedlichen Worten. So, nicht schön.
Total. Also das ist so eine Frage, die immer wieder aufkommt. Warum denn Pfarrer und warum nicht Psychologen oder warum beides? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber an den Flughäfen arbeiten sehr viele Pfarrer.
Okay, krass. Nee, wusste ich nicht.
Das sind Leute, die am Flughafen sitzen und sich die Piloten angucken, bevor die ins Flugzeug steigen, um zu checken, ist der gerade psychisch auf einem Level, dass der das durchziehen kann? Oder hat der gerade irgendwelche Themen, wo wir raufgucken müssen, dass da nichts passiert? Und die machen eine Prüfung, ob die flugfähig sind oder nicht.
Krass. Ja, cool.
Und das tun die, weil sie im Prinzip einen ähnlichen Blick haben wie ein Psychologe und bemerken, oh, da stimmt irgendwas nicht, aber sich halt von der anderen Seite eben den Menschen nochmal angucken. Da arbeiten auch PsychologInnen und PfarrerInnen sehr fest Hand in Hand zusammen. Das ist sehr spannend.
Das wäre doch mal cool, wenn es das auch für den Familienalltag gäbe, oder? So jemand, bist du gerade seelisch und moralisch dazu in der Verfassung, dein Kind die Zähne zu putzen? Oder brauchst du noch eine Umarmung oder einen kleinen Booster, damit du dich gewappnet fühlst für den Flug?
Und ich glaube, das würde oft helfen.
Ja.
Also ich glaube, das würde oft helfen,
wenn man
das gegenseitig kann. Also natürlich ist es ressourcenabhängig und das ist so Vorteil einer perfekten Welt, die es natürlich nicht gibt, wäre, dass man sich immer fragen kann, Schatz, kannst du eigentlich gerade dem Kind die Zähne putzen? weil wir haben ja beide sonst nichts zu tun. Wenn du es nicht kannst, dann mache ich's. So, und also das wäre super cool und ich glaube, wir können das auch ab und an mal. Nur leider halt nicht in allen Fällen. Und manchmal denkt sich das Kind dann auch noch was anderes.
Genau. Dann ist der Papa zwar bereit, die Zähne zu putzen, aber das Kind sagt, nein, Mama!
Nein, Mama! Ja, genau.
Und dann haben wir den Salat. Aber an und für sich ist das ein wichtiger und guter Grundgedanke, ja, dass man wirklich und auch wirklich was in unserer, das kennst du als Pfarrer ja bestimmt auch, aber in unserer heutigen Zeit einfach viel zu kurz kommt, dass wir uns gegenseitig wirklich unterstützen, dass wir ein Netzwerk haben an Menschen, was ja so dieser ursprüngliche Gedanke ja auch von Gemeinde war und eigentlich auch immer noch ist, dass man füreinander da ist, dass man sich gegenseitig trägt und das leben wir einfach de facto in der heutigen Zeit nicht mehr und das hat so viele spürbare Auswirkungen auf Familien und Individuen.
Auf jeden Fall. Und wo es gelebt wird, merkst du sofort, dass Menschen aufblühen.
Ja.
Das ist total verrückt. Also egal, ob du jetzt vor Ort einen gut organisierten Verein hast oder eine gut organisierte Gemeinde oder nur einen Splitterteil, wo es dann irgendein ökumenisches Familienprojekt von 2, 3, 4 Kirchengemeinden gibt. Es entsteht sofort etwas. Es entsteht sofort so ein Spirit, in dem die Leute unterwegs sind. Ah, guck mal, die kennen wir daher. Ah, oh, wir haben gerade ein Problem. Ah, können wir euch vielleicht helfen? Mhm. Erlebe ich wirklich oft, dass es sowas gibt und dass sowas aufploppt, sobald man sich in solche Sachen reinbegibt. Und ich glaube, dass viele Menschen auch aufgrund dieses Rush-Hour-Dings, dass man in der gefühlt in der Rush-Hour des Lebens steht, in dieser Familienzeit, dass man da einfach sich zu sehr in die kleinen Organisationseinheiten zurückzieht und dann natürlich wenig auch Unterstützung teilen kann.
Ja. Ja. Ich denke wirklich, einer der Hauptbelastungsfaktoren von Familien heutzutage, dass wir einfach in komplett unnatürlichen Kontexten miteinander unterwegs sind. Das war ja noch nie so zuvor, wie wir das gerade leben, das System Familie. So komplett isoliert und jedes kleinfamiliäre System auf sich gestellt, das geht de facto ja einfach auch gar nicht. Wenn dann auch noch beide berufstätig sein müssen oder sein wollen, dann wird's besonders spannend.
Genau, und wenn dann, also wenn dann die Kita ungefähr morgens um 7 verkündet, dass 7.30 Uhr das Kind nicht kommen kann, sondern heute zu Hause betreut werden kann und dann alles auseinanderfliegt und man dann noch mittags die Nudelsoße verkackt, dann bist du halt nachmittags auf dem Status, wo du einen Panzer gegen deinen Partner auffährst. Und das ist nicht gut. Da müssen wir uns, glaube ich, alle einig sein.
Voll. Ja.
Ja. Aber gut, wir sind heute ja auch so ein bisschen in diesen Familienstresssituationen und Familienglücksmomenten drin. Und ich will noch mal ganz kurz bei den Stresssituationen bleiben, denn gibt's irgendwelche Strategien? Und ich glaube, das ist wichtig für Leute, die das ja auch hören,
ja,
wie ich mich in dieser Situation bremsen oder rausnehmen kann. Denn ich glaube, viele Leute haben das, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, oh, jetzt merke ich gerade, da kippt gleich was und ich brülle mein Kind gleich an oder feuere es in sein Bett und renne einfach raus oder weiß ich nicht. Also Übersprungshandlungen, Stressreaktionen, nennen wir es, wie wir es wollen. Aber ich glaube, viele Leute werden sich darüber einig sein und Menschen, die Familienpodcasts hören, in der Regel auf jeden Fall, dass das nicht unbedingt gut ist, so zu reagieren.
Ja, absolut.
Gibt es was, wie ich da rauskomme?
Also erstmal, wenn du diesen Punkt mitbekommst, wenn du merkst, so, oh, jetzt kippt es gleich, ist es schon richtig, richtig geil. Weil das ist tatsächlich was ich in der alltäglichen Praxis super häufig erlebe, dass wir diesen Punkt entweder nicht mitbekommen. Ja, wir merken so, okay, jetzt beginnt meine Kraft zu schwinden. Oh, jetzt fängt es an, mich zu nerven. Oder aber wir kriegen das schon mit, gehen aber einfach drüber hinweg. Ja, dass wir dann einfach irgendwie weiterhin dasselbe tun. So. Und das ist tatsächlich ein erster wichtiger Step, mal wieder ein gutes Gefühl für sich selbst zu bekommen. Wann habe ich noch Spaß am Zähneputzspiel? So. Wann kann ich da noch gut mitgehen? Und wann kommt für mich der Punkt, an dem ich merke, jetzt beginnt es zu kippen? So.
Und das ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Also, ich kann es mal ganz kurz an der Situation fix machen. Ich, liebe das, mein Kind zu baden, weil es ist einfach voll die Wasserratte. Und die feiert Baden total. Das heißt, sie schleppt dann erstmal alles mögliche Wasserspielzeug, hat eine Kiste mit Wasserspielzeug in ihrem Zimmer, schleppt dann alles Mögliche an. Dann einigen wir uns auf eine Anzahl, die mit in die Badewanne darf, weil sonst passt das Kind am Ende nicht mehr rein. Und dann ist sie da drin. Und dann ist es meistens, ich sag mal, turbulent. Das heißt, es wird plitschplatsch gemacht. Das wird auch bei uns so formuliert. Also Baden heißt Plitschplatsch, ja.
Sweet.
Und dann rastet sie aus und wirft Wasser um sich und planscht da in der Wanne und hat dann Heidenspaß. Und an manchen Tagen ertrage ich das super, dass hinterher auch das halbe Bad wieder mit dem Nass-Trockensauger gereinigt werden muss oder komplett geputzt werden muss. Und an manchen Tagen ertrage ich das nicht ganz so gut.
Ja, voll. Das ist ein mega wichtiger Punkt, ja, dass das wirklich tagesformabhängig ist. Super häufig einfach nur tagesformabhängig ist. Und ich würde mal tippen, dass es wahrscheinlich in mindestens 50% der Fällen die Momente sind, an denen du es nicht so gut ertragst, wenn du selber durch bist, wenn du selber schon einen harten Tag hattest, wenn du keine Kraft mehr hast, keine Energie mehr hast, die Zuckerschnute endlich ins Bett bringen möchtest, weil du dich so sehr nach deiner Pause sehnst. So, oder?
Ja.
Und noch, also viel, oder?
Würde ich auch sagen. Also bei mir sind harte Tage relativ häufig und ich muss gestehen, dass ich viel Familienzeit morgens habe. Also ich habe das Privileg, mein Kind immer ausgeschlafen zu bekommen.
Voll schön.
Und mein Familienalltag ist oft vor 10 Uhr morgens. Das heißt, nach dem Pfarrer fragt morgens keiner, aber abends habe ich sehr häufig Termine. Das heißt, da ist es selten, dass wir aneinander geraten. Aber wie du sagst, wenn halt der Tag schon entsprechend knüppeldick ist, das merke ich ja auch nicht nur in Konflikten mit meinem Kind, sondern auch, wie ich mit anderen Menschen bin.
Ja, voll.
Das muss man einfach auch auf die eigene Seele schauen.
Ja, absolut. Also diesen Punkt mitzubekommen, wenn du beim Baden merkst, boah, jetzt merke ich, es kommt gerade Anspannung in mir hoch oder ich kann das gerade nicht gut, ich kann das einfach gerade nicht gut halten, ist ein super wichtiger Aspekt. Und was dann viele Eltern falsch machen, in Anführungsstrichen, ist, dass sie diesen Punkt nicht ernst nehmen. Und hier braucht es wirklich wie eine Form von Mindset-Shift, weil wir haben diese Tendenz, dann im Außen aktiv werden zu wollen, ja, dass wir dem Kind irgendwie versuchen, so komm, jetzt mach mal ein bisschen ruhiger oder komm, jetzt gehen wir raus aus der Wanne. Das heißt, wir gehen mit dem Fokus sofort ins Außen und gucken, was können wir im Außen tun. Und was wir aber brauchen, ist eben diesen Shift zurück zu uns und erstmal zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich, dass ich gut durch diese Situation komme? Und die Frage können sich super viele nicht beantworten. Voll viele wissen gar nicht, was brauche ich denn in so Anspannungssituationen eigentlich wirklich, wirklich? Wie kann ich mich selbst regulieren? Oder wie kann ich vielleicht auch meinen Partner, meine Partnerin mit einbinden, dass sie mich unterstützen kann, dass sie oder er mich co-regulieren kann? Also das sind wichtige Fragen, die man sich beantworten darf. So, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das Zweite, was ich total wichtig finde, ist, dass wir ganz häufig diese Vorstellung davon haben, dass wir gegenüber unseren Kindern immer pädagogisch, wertvoll, korrekt, eins immer lieblich, zart und liebevoll sein müssen, damit wir gute Eltern sind. Und das erhöht diesen Druck auf Eltern auf so eine komplett unnatürliche und unnötige Art und Weise.
Das Insta-Phänomen.
Also ja.
Wir sehen auf Insta und in allen möglichen Netzwerken Menschen, die so ach so herzlich sind.
Furchtbar.
Und wenn wir sehen, dass Menschen scheitern, dann ist es so, alles klar, vielen Dank, dass du mir es zeigst, so nach dem Motto, weil dann ist es so übertrieben gespielt, weiß ich nicht, wenn dann irgendwelche Leute sich dabei filmen, wie sie nachstellen, wie sie gerade am Verzweifeln sind, aber das eigentlich für Insta tun, das ist ja auch ein bisschen skurril, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein Druck, der da auf uns Eltern liegt, der auch einfach gar nicht ohne ist.
Ich würde
nicht mal so weit gehen zu sagen, das ist nur bei uns Eltern so, sondern das ist in ganz vielen Belangen so.
Absolut.
Das sind Partnerschaften so, das ist bei Eltern so, es ist wahrscheinlich auch so, wenn man keine Kinder hat und nur Eltern.
Absolut.
Also eigene Eltern.
Ja, ich meine, der Mensch ist ein soziales Wesen und natürlich leben wir im sozialen Vergleich und das ist einfach was sich durch die Social-Media-Welt so krass potenziert hat. Ja, und wir natürlich einfach auch mitunter ja täglich über mehrere Stunden mit dieser augenscheinlich heilen Welt konfrontiert sind von irgendwelchen Muddis und Fuddis, die das alles irgendwie, die so tolle Spielideen haben und die das alles easy cheesy hinbekommen und so weiter. Und selbst wenn sie fertig sind, sind sie immer noch in ihrer wunderschönen, perfekt aussehenden Eigentumswohnung, wo sie noch einen Kuchen gebacken haben. Und das macht natürlich was mit uns. So.
Ja, ich meine, es ist ja auch nicht schön anzusehen, wie jemand kotzend überm Klo hängt. Ja, also mal ganz banal gesagt, es gibt einfach Momente des Lebens, die teilst du halt eben lieber nicht. Und es gibt Momente des Lebens, die teilst du halt. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, wo es das vielleicht noch nicht so gab, da waren andere Eindrücke dominanter.
Ja, aber also für mich persönlich ist es wirklich eben ein ganz großes Herzensanliegen, sowohl mit meinem Insta-Kanal als auch mit meinen Büchern, eben genau damit zu brechen und zu sagen, schaut mal, ich bin Expertin, ich bin Therapeutin und ich fall auch auf die Schnauze. Ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. So. Und lass uns jetzt trotzdem zusammen drauf gucken, wie können wir trotzdem smooth durch den Familienalltag miteinander kommen.
Und das finde ich übrigens auch sehr gut und sehr wichtig. Und ich kann an der Stelle sagen, guckt euch gerne mal den Kanal von Nina an. Ihr findet sie garantiert über Insta. Der Kanal heißt nina.familienpsychologie und da findet ihr alle möglichen Dinge rund um Familien fast wie bei uns. Und wenn ihr gerade auf Insta seid, dann guckt auch bei Spielspaß Wutanfall vorbei. Am besten drückt ihr bei beiden oben auf Folgen. Dann zieht ihr nämlich auch mit, wenn wir was Neues machen. Passiert öfter mal, habe ich gehört. Generell, wenn ihr Feedback oder Ideen habt, dann schreibt uns gerne an post@spielspaßwutanfall.de oder schickt uns eine DM bei Facebook oder Insta oder schickt uns auch gerne Sprachnachrichten per WhatsApp an 015226489791. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und eventuell habt ihr ja schon die kleinen Filmchen mit dem roten Telefon gesehen, mit dem ich ab und zu Leute anrufe. Falls das der Fall ist, dass ihr eine Frage habt, dann schickt die uns, dann ist eure Frage an Nina vielleicht das nächste Mal beim roten Telefon mit dabei.
Das wäre mega schön.
Ja, wir freuen uns, oder?
Ja.
So, wir sind wieder zurück beim Thema Familie und ich will eine ganz generelle Sache fragen. Wie sieht denn Fairness gegenüber meinem Kind aus? Muss ich denn immer dieses ich mache alles perfekt Elternteil raushängen oder darf ich denn auch mal ich suche nach einem politisch korrekten Wort zeigen, dass ich nicht gut drauf bin?
Ja. Ja, also das ist genau der Punkt, den ich so relevant finde. Schauen wir. Wir sagen ja immer, wir möchten unsere Kinder auf Augenhöhe begleiten. Mhm. Und haben aber irgendwie diese verschallerte Idee, dass das bedeutet, eine Seite darf immer alles und die andere Seite muss immer nicht irgendwie perfekt sein, ja, und pädagogisch wertvoll und politisch korrekt. Und
heißt, wir verhalten uns jetzt alle wie Zweijährige?
Nein, das will ich damit ja überhaupt gar nicht sagen, um Gottes Willen.
Gib mir die Feder!
Das wäre lustig auf jeden Fall. Nein, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist natürlich wichtig, dass wir, und das finde ich wirklich eine wichtige Unterscheidung, dass wir eben nicht sagen, wir verhalten uns wie Zweijährige, weil dann kommen wir ganz häufig in Situationen, die unserem Kind tatsächlich auch potenziell schaden und der Beziehung einfach auch gefährden können. Ja, wenn wir in so einer emotionalen Rage sind, das sind ja die Konfliktmomente, die einfach auch so furchtbar anstrengend sind und die keiner wirklich gerne erleben möchte, wenn wir diesen Kontrollverlust haben. So. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wie ich es vorher versucht habe zu skizzieren. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Track, aber zu gucken, okay, was wird denn jetzt durch das Verhalten meines Kindes in mir berührt? Und bin ich gerade in einem alten State? Bin ich gerade in einem alten emotionalen Drama? Und wenn ja, wie kriege ich das raus? So, dass ich meinem Kind auf einer gesunden Erwachsenenfrequenz heraus begegnen kann. Aber eine gesunde Erwachsenenfrequenz bedeutet halt nicht immer nur, du, das mag die Mama aber gar nicht, wenn du mit dem Baseballschläger auf dem Fernseher einschlägst. Das möchte ich nicht, alles schon erlebt. Ja, sondern wenn ein Kind zum Beispiel Sachen beschädigt oder die kleine Schwester schlägt oder mich schlägt, dann bist du berechtigt wütend, dann bist du berechtigt empört. Und ich würde doch jedem guten Freund und jeder guten Freundin genau das widerspiegeln und das zurückmelden. Auch wenn ich müde bin oder nicht mehr kann, mich mit meinem Nichtwissen zu zeigen oder mit meinem Hunger, wirklich mit meinen ganz zentralen Bedürfnissen authentisch aus einer gesunden Erwachsenenfrequenz zu zeigen, war für mich persönlich ein total wichtiger Gamechanger, um den Alltag mit den Kindern leichter zu machen. Ich muss nicht alles wissen, ich muss auch nicht immer die perfekte Antwort haben, ich muss auch nicht immer alles können und ich muss auch nicht immer gute Laune haben. Das heißt, vollkommen adäquat, wenn ich am Badewannenrand sagst, du Mausi, ich merke, es ist mir gerade einfach zu viel und meine Kraft schwindet und ich will nicht mehr. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir smooth hier miteinander durchkommen, damit es für beide gut ist. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ich glaube, das ist auch was sich gut umsetzen lässt. Also es ist eine Information, die man durchaus mal sacken lassen kann, dass man als Eltern auch das Recht hat, Gefühle ehrlich zu zeigen. Voll. Das heißt jetzt nicht, dass ich völlig ausrasten sollte. Ja. Das heißt vielleicht auch nicht, dass ich jetzt einen Gewaltexzess vollführe und den Fernseher aus dem Fenster schmeiße, weil das Kind zu lange davor sitzt. Aber vielleicht hilft es, da Ehrlichkeit walten zu lassen. Ich finde, zur Fairness gehört auch Ehrlichkeit auf jeden Fall mit dazu und vor allem mit den eigenen Gefühlen und den eigenen, dem eigenen Limit.
Ja, total. Und das Krasse ist ja, dass wir immer so dieses Bild haben, wir müssen unsere eigenen starken Gefühle wie Wut, Verzweiflung, Angst, Traurigkeit, Hilflosigkeit vor unserem Kind fernhalten. Mhm. Und deswegen versuchen wir das ganz häufig so zu deckeln oder zu unterdrücken. Ja. Und dadurch entsteht aber aus psychotherapeutischer Sicht eigentlich erst das eigentliche Problem. Ja. Weil Gefühle wie Wut oder Enttäuschung oder Frust sind per se nicht schlimm. Es sei denn, sie werden die ganze Zeit unterdrückt und brechen dann irgendwann unkontrolliert durch. So. Und die andere Tücke ist, dass Kinder das ja eh mitkriegen. Also wenn du wütend bist und es aber nicht zeigst, Kinder spüren das. Mhm. So. Und deswegen ist es so viel zuträglicher für die Situation, sich damit wirklich ehrlich zu zeigen, rechtzeitig aus einer gesunden Erwachsenenfrequenz und zu sagen so, Alter, das macht mich gerade stinke sauer, dass hier alles auf dem Boden verteilt ist, obwohl ich gerade erst aufgeräumt habe. Da muss ich mich jetzt erstmal eine Runde drum kümmern. So, ich bin gleich wieder am Start. Es ist so viel, also auch fürs Kind tatsächlich so viel besser. Und es unterstützt dich dabei, auch zu dieser starken emotionalen Reaktion in eine gesunde Distanz zu kommen. Mhm.
Ich bin gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir überlege, wie sieht denn meine Selbstfürsorge am besten aus? Also was kann ich denn so tun, um da an der Stelle ein bisschen fürsorglicher mit mir selber zu sein, außer zu sagen, ich nehme mich jetzt mal ganz kurz raus, mal abgesehen davon, dass es ja auch nicht immer geht. Also wenn mein Kind gerade am Ausrasten ist, kann ich sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause.
Ich mag immer eine Runde Yoga machen für 90 Minuten und im Wald spazieren. Ja. ja, das ist tatsächlich so ein ganz großes Missverständnis. Was ist Selbstfürsorge? Damit assoziieren ja immer total viele dieses 90 Minuten Yoga, Tasse Tee trinken, ich gehe für mich spazieren, Gedöns. Ja, cheers, Max. Und das ist aber eine Folge. Also für mich ist, also das ist schön. Ja, es ist schön und auch wichtig, dass wir uns solche Slots legen, dass wir uns Zeiten für uns nehmen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich miteinander, wenn ich Dienstagabend 90 Minuten Yoga gemacht habe, bringt mir das halt mitunter am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr schon überhaupt gar nichts mehr. So, niet nada. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns als Eltern die zusätzliche Kompetenz erarbeiten, dass wir uns situativ auftanken können. Das heißt, immer wieder bei diesem Punkt, ist erstmal wichtig, diesen Moment abzupassen, wann beginnt meine Kraft zu schwinden und da nicht drüber hinwegzugehen, sondern den ernst zu nehmen. Ja. Und dann finde ich, ist ein ganz zentrales Wort Milde. Milde. Da diesbezüglich, dass diese Situation vielleicht gerade wirklich ein Abfuck ist, ja, und du gerade wirklich nicht mehr kannst, dass du müde bist, dass du erschöpft bist, dass du nicht mehr weiter kannst. Und das ist eine super, super wichtige Kernkompetenz aus dem Selbstmitgefühl, in so einer Situation erstmal innezuhalten und zu sagen, so, ey, das ist gerade eine richtig beschissene Situation. Mhm. Und ich weiß gerade nicht, wie ich sie lösen soll. Und sehr wahrscheinlich geht es in dieser Millisekunde einer Million anderen Eltern genau so, ja, dass sie gerade auch da sitzen und versuchen verzweifelt die Fingerhandschuhe anzuziehen, wo jeder dieses Gedöns hat und deswegen einen Wutanfall haben. So. Und tatsächlich sind wir mit dieser Challenge, mit diesem Struggle ein Stück weit auch miteinander verbunden. Mhm. Und das hat mich immer getröstet, mir in solchen Situationen vor Augen zu führen, dass es gerade tough ist und dass ich nichts anderes verdient habe als Mitgefühl dafür, dass es gerade so anstrengend ist und dass ich damit auch nicht alleine bin.
Ja.
Sondern dass es, ja.
Ja, also total gut. Ich überlege gerade, also meine Selbstfürsorge äquivalent zu den 90 Minuten Yoga ist eine andere.
Tell me.
Oh. Ich arbeite ganz gern mal mit Holz.
Cool.
Das heißt, ich stelle mich dann draußen auf den Parkplatz und schmeiß die Hobelmaschine an und schiebe irgendwelche rohen Holzbohlen da durch und baue daraus irgendwas.
Mega also gut.
Gerade am Bau eines Bettes für meine Tochter.
Mega.
Halt, also ich habe halt nicht so wie andere einen Bausatz im Möbelhaus des Vertrauens gekauft oder im Internet bestellt, sondern ich habe halt einen Baum gekauft.
Wow.
Und den Rest habe ich halt selber gemacht.
Mega geil. Aber weißt du, Max, das ist auch eine richtig geile Technik. Das ist so eine, die ich selber zusammengeschustert habe. Und komme, also basierend auf einer Technik aus der Hypnosetherapie, wie wir uns situativ auftanken können. Nämlich, dass du dir wirklich, wenn du das nächste Mal an deiner Holzfräse, heißt das Holzfräse, stehst?
Wir haben alles mögliche. Fräse, Säge, Hobelmaschine, alles mögliche.
Was liebst du am meisten? Was macht dir am meisten Spaß? Kommst du so richtig in Flow?
Wo komme ich so richtig in Flow? Ja. Eigentlich beim Hobeln tatsächlich.
Ja. Okay, cool. So, wenn du das nächste Mal an der Hobelmaschine stehst und so richtig merkst, ich bin gerade so voll präsent, ich bin voll da, ich bin gerade voll in meiner Kraft, ich bin gerade voll Max, mir geht's gerade richtig, richtig gut, dir in so einer Situation einen Körperanker zu setzen. Also kurz innezuhalten am Hobel und irgendeine Form zu setzen, ist im Grunde genommen egal, ob du einmal schnippst oder für mich ist es, den Daumen und den Ringfinger zusammenzulegen und so leicht aneinander zu reiben oder dir bei dir nicht so sehr eine Haarsträhne hinters Ohr zu schieben oder die Hand aus, ist wurscht. Irgendeine Form von körperlicher Verankerung. Was jetzt passiert, ist, dass dein Gehirn diese Bliss-Erfahrung am Hobel verkoppelt mit der Körperbewegung. Das kannst du verankern. Und wenn du das jetzt trainierst, dich immer mal wieder im Alltag innezuhalten und an den Hobel zu denken und den Körperanker zu setzen, dann kannst du dir, dann passiert in deinem Kopf tatsächlich was, eine neurobiochemische Ausschüttung, die nicht ganz eins zu eins vergleichbar ist, wenn du wenn du am Hobel stehst, aber zumindest dem relativ nahe kommt. Und wenn du das trainierst, dann ist es etwas, was du dir auch in einer akuten Stresssituation des Familienalltags wieder herholen kannst.
Ja.
Also deine Tochter dreht durch in der Badewanne und du legst deinen Daumen an deinen Ringfinger und denkst an den Hobel und sagst, okay, ich brauche jetzt diesen Bliss vom Hobel. So, dann ist es was dich zumindest über den nächsten Moment retten kann.
Das klingt gut. Wir machen solche Verankerungen tatsächlich öfter mal, wenn wir in der Jugendarbeit mit jungen Menschen irgendwelche emotionalen Momente durch haben. Keine Ahnung, ein ultralanges Gespräch am Lagerfeuer. Und dann machen wir ein Selfie oder so.
Ja.
Und die Leute haben dieses Selfie dann auch im Kopf und haben so diese Situation im Kopf und koppeln da ganz viel dran und können das wieder hervorholen. Ist ein guter Tipp, ich glaube. Ich probiere es aus. Also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, habe ich eigentlich noch ein paar Stunden frei, in denen ich hier weiterbauen wollte.
Na dann ab an Hobel, Max.
Ich probier's aus. Ach, gut. Wir haben ja heute aber auch noch ein Thema, das so im Vordergrund steht, nämlich auch so ein bisschen die Generationenkonflikte. Und wir haben es vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen davon gehabt. Wie sieht es denn so mit Schwiegereltern, Großeltern der Kinder, Kindern und uns als Eltern aus? Ich habe so das Gefühl, aus meiner eigenen Warte, bei uns läuft sehr viel sehr gut. Mhm. Ja? Nichtsdestotrotz stehst du so manchmal dazwischen und denkst so, oh Gott, hier ist mein Kind. Oh Gott, da ist das, was die Schwiegermutter oder die eigene Mama gerade mit dem Kind macht. Finde ich das gerade cool? Ist das gerade gut? Ich weiß es nicht. Da es bei uns relativ gut läuft, gehe ich mal davon aus, dass es auch Leute gibt, bei denen es nicht so gut läuft und es da regelmäßig Konflikte gibt. Und wir leben ja alle nicht hinterm Mond. Also es gibt diese häufigen Dinge. Wie sieht es bei dir in der Familie aus? Funktioniert das?
Ich habe gelernt, Umgänge zu finden, die mittlerweile funktionieren. Ja, aber das war nicht von Anfang an so. Auf jeden Fall. Ja.
Also man musste sich auch irgendwie eingrooven.
Ja, ich sag mal so, wir sind nicht so nah mit unseren Schwiegereltern wie du mit deinen, was einfach auch an den räumlichen Distanzen liegt.
Ja.
Die Familie von meinem Mann wohnt de facto am anderen Ende Deutschlands. So, das heißt, da sind wir einfach gar nicht so sehr im alltäglichen Umgang miteinander konfrontiert. Und dann ist es natürlich was anderes, wenn man mal ein Wochenende miteinander verbringt oder mal zusammen ne, Ostern oder Weihnachten miteinander feiert oder telefoniert, wie wenn man so alltäglich miteinander konfrontiert ist. Mhm. So. Mhm. Und mit meiner Family, also ich bin das vierte von 5 Kindern und meine Familie, meine Eltern haben, glaube ich, mittlerweile, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube, es sind 11 Enkel. Mhm. So, die auch alle vor Ort sind, außer wir. Und das, ja, da ist einfach, mein Vater ist immer noch berufstätig, meine Mutter ist irgendwie auch ganz viel beschäftigt mit ihren Projekten. Und da ist einfach de facto nicht so viel, da ist nicht so viel Berührung da.
Ja.
Ja.
Das ist, kann ja auch gut sein. Also ich meine, es gibt gut nah und es gibt gut fern und es kann beides, es muss ja in der individuellen Beziehung einfach funktionieren.
Voll. Ja, also ich sage immer so halb scherzhaft, halb ernst, eigentlich mehr ernst, aber mit so ein bisschen Ironie. Also so diese alten Dynamiken, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, bei den eigenen Kindern zu erkennen und zu durchbrechen, ist schon eine Challenge. Aber meistens relativ augenscheinvalide, weil die Rollenverteilung so klar ist. Also ich bin die Erwachsene, du bist das Kind, das ist irgendwie klar, ich bin hier in der Verantwortung, ich muss irgendwie klarkommen und dich schützen und gut auf dich aufpassen. Bei Partnerschaft ist das Ganze schon so ein bisschen next level, weil wir einfach andere Beziehungserwartungen ich habe andere Beziehungserwartungen an meinen Mann als an meinen Sohn. So, ja, deswegen wird es schon so ein bisschen juiciger, da wirklich in die Muster, also meine Muster zu erkennen und da auch rauszukommen. Und die Königsdisziplin sind die eigenen Eltern. Weil das natürlich die Beziehungen sind, in denen diese Schmerzpunkte ja in den allermeisten Fällen entstanden sind. Die Beziehungen, in denen wir unsere Dynamiken entwickelt haben. Und dadurch werden wir natürlich durch den Kontakt zu unseren eigenen Eltern wie in keinem anderen extrem stark in auch alten Schmerzpunkten berührt und aktiviert. Also, ja.
Ich vergleiche das jetzt mal aus meinem Hobbybereich mit einem Beispiel. Wenn du so einen alten, knorrigen Baum hast, der ist halt ewig lange gewachsen, da ist viel passiert in den Jahren und es hat viele Spuren hinterlassen. Da wurde mal da ein Ast abgeschnitten, da ist mal da was abgebrochen, da ist mal hier was passiert. Und dadurch erst entsteht eine wahnsinnig schöne Struktur, eine Holzmaserung, ein beeindruckendes Bild, ja, und ein beeindruckendes Ding, das aber nicht geradlinig ist und das vor allem nicht biegsam ist. Und diese Beziehungen mit Eltern sind auch alt. Also das sind die ältesten Beziehungen, die wir haben. Und wenn wir da davon ausgehen, dass wir die jetzt so flexibel wie so einen jungen Weidenzweig hin und her biegen können oder wie Grashalme im Wind wehen, das funktioniert nicht. Das funktioniert mit sehr frischen Beziehungen von Leuten, die wir gerade einmal im Urlaub getroffen haben, mit denen wir dann gut klarkommen und dann hinterher erst feststellen, dass das eigentlich so gar nicht eine Wellenlänge ist, weil die sind biegsam, aber die Beziehung mit den eigenen Eltern, die ist schon eher so ein alter Baum.
Das ist ein mega schönes Bild.
Das muss man hegen und pflegen und muss drauf schauen, dass man nicht mehr kaputt macht wie ganz zum einen und dass man das auch einfach in seiner Unflexibilität an manchen Dingen würdigt.
Ja, voll. Das ist ein mega starkes Bild, Max. I love it. Und ich denke, was eine ganz zentrale Aufgabe ist, um genau das zu schaffen, ja, so dass man zum Beispiel alte Verletzungen oder abgebrochene Äste, die damals passiert sind, nicht als etwas zu erleben, was uns trennt oder irgendwie schadet oder, ne, sondern als etwas zu sehen, was uns gefärbt hat. Ja. Und dass damit ja auch was Schönes da, also am Ende ist ja irgendwie was Schönes bei rausgekommen, weil es hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist und das ist erstmal per se gut. Ja. Es ist eine total wichtige, tatsächlich Entwicklungsaufgabe, dass wir einen Rollenwechsel vornehmen. Weil ganz häufig passiert es, dass wir sowohl gegenüber unserem Partner übrigens und natürlich vor allem gegenüber unseren Eltern ganz häufig immer noch als Kind auftreten. Also ich bin immer noch das Kind, das irgendwie die verdeckte, latente Hoffnung hast, dass du mich endlich siehst, dass du mich endlich wertschätzt für das, was ich tue. Also ich komme immer noch mit gewissen Beziehungserwartungen, Hoffnungen in den Kontakt rein und damit natürlich auch mit Groll oder Ansprüchen oder ne? So. Und das ist was, wenn wir eine gute Beziehung zu unseren eigenen Eltern haben möchten, wenn wir selber Eltern sind, wenn wir selber erwachsen sind, ist, was wir vornehmen dürfen, dass wir beginnen, unsere Eltern aus diesen kindlichen Erwartungshaltungen zu entlassen und ihnen wirklich als aus der Rolle der gesunden Erwachsenen zu begegnen, ja, ihnen als Person zu begegnen und nicht als Mutter. So.
Ja.
Flie, Fla, Flops.
Und damit herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik Flie, Fla, Flops. Nina, du hast dir 5 Flops überlegt zum Thema Großeltern, Eltern, Kinder, Glücksmomente, Stressmomente. Dein erster Flop.
Der erste und größte Flop ist, dass wir unseren Fokus zu sehr aufs Negative richten. Das ist tatsächlich was ganz automatisch passiert. Unser Gehirn ist so ausgelegt, dass wir das Negative überbetonen und uns dann wie so eine Fliege auf der Blumenwiese direkt auf den Scheißhaufen setzen und sitzen bleiben, obwohl um uns herum wunderschöne Blumen blühen. Und das ist das, was auch ganz häufig in Beziehungen passiert, auch zu den Schwiegereltern, Partnern und Kindern, dass wir diese eine Sache sehen, die doof läuft und dabei verpassen, was eigentlich auch Schönes passiert. Und Task wäre, so ein bisschen zur Biene zu werden, die immer den Nektar findet, egal wie karg die Landschaft auch ist.
Genau. Ach, wie schön. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, / Flop, / weiß ich nicht, weil das kann Beziehungen nachhaltig kaputt machen, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Und das Schlimme ist, ich habe auch schon Beziehungen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, dass Menschen vor allem sich darauf fokussiert haben und deswegen einfach auch Beziehungsabbrüche passiert sind. Also jetzt nicht im partnerschaftlichen Bereich, aber im freundschaftlichen Bereich gibt es das ja auch.
Ne? Total.
Unschön. Ja. Okay, dein zweiter Flop.
Dass wir erwarten, dass der andere sich ändert oder die andere. Das ist das, was ganz, ganz häufig passiert, was Beziehungen tatsächlich so unnötig zäh macht, dass wir mit diesem Spirit rangehen zu sagen, du bist falsch, wenn du dich endlich verändern würdest, wenn du präsenter wärst, wenn du dich mehr am Haushalt beteiligen würdest, wenn du, das heißt, wenn wir mit dem Finger nach außen zeigen, das verhärtet Konflikte meistens nur. Mhm. Und dass wir uns stattdessen die Frage stellen dürfen, okay, was kann ich dazu beitragen, dass sich an der Situation etwas ändert? Und sei es nur die Art und Weise, wie ich das Konfliktthema anspreche.
Super wichtig. Ja. Also abgesehen davon, dass die Du-Botschaft ja an sich schon schwierig ist.
Ja.
Das Einzige, was noch schwieriger ist, glaube ich, die Mann-Botschaft.
Ja, wobei
man müsste mal das Klo putzen. Wer putzt dann keiner?
Ja, wobei ich da tatsächlich so ein bisschen, ich finde, es wird zu viel Fokus auf Kommunikationsregeln gelegt. Für mich ist es tatsächlich eher wichtig, dass wir authentisch und wirklich aus dem Kontakt zu unserem Gefühl heraus senden. Und dann kann ich auch du Arschloch sagen. Also es ist so viel besser, wie wenn ich sagen würde, ich fühle mich gestört, dass du in dieser Situation schon wieder nicht das Klo geputzt hast und damit eigentlich formell korrekt spreche, aber meine Frequenz trotzdem sagt, du Arschloch.
Nee, das bringt ja auch nichts.
Ja, ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Kommunikationsregeln tatsächlich, weil ich finde, sie gehen so ein bisschen an dem vorbei, worum es eigentlich geht.
Sie haben eine gewisse Berechtigung.
Ja.
Weil ich glaube, dass viele Leute schon von Anfang an bei gewissen Sachen zumachen. Mhm. Und wenn du die Leute direkt auf die emotional völlig getriggerte Schiene holst, dann machst du vielleicht auch eine Tür zu, die da eigentlich noch offen gewesen wäre.
Absolut.
Ich finde das Mann immer so schwierig, weil, also ich schreibe viele Texte auch für Radio und so, und dort ist das absolut tabu. Und ich habe mir das irgendwann mal auch in der Sprache so angeschaut, und ich habe das Gefühl, das ist nicht nur so mega unpersönlich, sondern es fühlt sich auch irgendwie keiner so richtig angesprochen, wenn es Mann macht oder Mann müsste und so. Das ist dann alles so im luftleeren Raum und so dadurch auch ein bisschen unauthentisch.
Ja,
voll. Stelle ich in Predigten ganz oft fest. Da steht das unfassbar viel Mann. Und dann denkst du dich, na ja, schön, dass mal einer gesagt hat, ne?
Das kann ich mir super gut vorstellen, dass du als Pfarrer dann natürlich auch nochmal, also Worte wirken, das ist klar. Und trotzdem denke ich, dass natürlich die Art der Worte wirkt, aber was eben fast noch stärker wirkt, ist die Energie, mit der wir sie senden.
Und so. Das Nonverbale. Also wenn ich schon mit dem Besen in der Hand oben dastehe und dann eine liebevolle Ich-Botschaft säusle, das hilft halt nichts.
Absolut.
Gut. Dein nächster Flop.
zu erwarten, dass die anderen das genauso tun wie ich. Also, dass ich diese Idee davon habe, damit unsere Beziehung hier miteinander funktioniert oder damit es wirklich gut ist, dass die Oma das Kind nimmt oder der Partner das Kind in den Kindergarten bringt, muss es genauso laufen, wie wenn ich es tue. Das ist toxisch und einfach nur viel zu viel Konfliktpotenzial, das wir dadurch mit reinbringen.
Warum? Wie soll es denn passieren?
Wir sollten uns jeweils das Recht zu sprechen, dass es jeder auf seine Art und Weise tun darf. Und ich denke, eine ganz große Stärke, auch gerade in generationsübergreifenden Beziehungen, liegt darin, wenn wir die Stärken darin, wenn wir erkennen, dass in unserem Verschiedensein eigentlich auch eine richtig coole Ressource liegt. Mhm.
Ich denke, das kann man noch weiterdenken. Mein Kind wird im Leben mit Situationen konfrontiert sein,
ja,
in denen ich nicht der perfekte Ansprechpartner bin.
Absolut.
Und das ist auch okay so. Und ich empfinde es als große Bereicherung, dass ich weiß, dass gewisse Dinge, die mein Kind erleben wird, vielleicht mit mir nicht unbedingt perfekt besprochen werden können.
Ja.
Obwohl ich mich natürlich selbstverständlich für einen wahnsinnig guten Ansprechpartner.
You definitely are, Max. Das steht ja hier außer Diskussion.
Nein, aber ich glaube, dann gibt es oft Situationen oder wird es Situationen geben, in denen andere Menschen einfach die richtigen Ansprechpartner sein können. Und wenn ich das immer unterminiere, dann mache ich da vielleicht auch Möglichkeiten vielleicht kaputt oder baue Fronten auf, die gar nicht da sein müssen.
Ja.
Und vielleicht gibt es die eine Situation, die unbedingt mit der Oma besprochen werden muss.
Absolut.
Wenn das Kind 16 ist und nicht mit den Eltern. Und dann ist das okay so.
Voll.
Ja.
Ja, Punkt.
Dein nächster Flop.
Die Beziehung zu selbstverständlich zu nehmen. Ich vergleiche das gerne mit einer Art von Couchgarnitur. Lass uns einfach mal vorstellen, du hast dir eine neue Couchgarnitur bestellt und du hast sie sorgfältig ausgesucht und vielleicht sogar auch einen kleinen Kredit aufgenommen, dass du sie dir finanzieren kannst und weil es so richtig so ein Highlight in deiner neuen Wohnung werden soll. Und dann kommt dieser Moment, in dem sie endlich geliefert wird. Du hast ewig lang drauf gewartet und sie wird endlich aufgebaut. Und das erste Mal, wenn du dich auf dieses Sofa setzt, ist es so ein Ding von: du streichst so ganz sanft über die Polster und zupfst vorsichtig die Fussel runter und klopfst die Kissen auf. Und für eine Zeit lang ist sie das Highlight in deiner Wohnung. Jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, dann denkst du, ach, was für eine schöne Couch. Und irgendwann schmeißt du deine Schmutzweste drauf und furzt in die Polster. Und das ist das, was in Langzeitbeziehungen oder auch in Elternbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen ganz, ganz häufig passiert. Nämlich, dass wir zum Standardmobiliar in unserem Leben werden. Und das ist ein ganz großer Fehler, der passiert, dass wir uns häufig und schnell als viel zu selbstverständlich im Leben des anderen betrachten. Und so ein Stück weit wieder die Aufgabe ist, zu anerkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass mein Gegenüber gerade die Zeit mit mir verbringt, also vor allem auf Partnerschaftsebene.
Aber auch bei Kindern?
Irgendwann schon. Ich meine, solange sie klein sind, sind sie natürlich abhängig von dir und müssen die Zeit mit dir verbringen. Aber spätestens, wenn sie dann mal Richtung 10, 11, 12 gehen, definitiv auch bei Kindern. Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, dass man doch irgendwie Statistiken hat, dass bis zum 18. Lebensjahr du 80% der Zeit mit deinem Kind verbringst.
Mhm.
Also in Bezug auf dein Leben. Das heißt, danach bleiben vielleicht noch x Jahre, aber nur noch 20% davon von der gemeinsamen Zeit übrig.
Ja.
Das heißt eigentlich, natürlich ist das intensive Zeit, aber wenn ich die nicht verbringe, hat es halt heftige Folgen. Also dann habe ich wenig Zeit mit meinem Kind. Also an der Stelle kann ich das total unterschreiben. Das ist ein Geschenk. Ich mache häufige Beerdigungen und beerdige Menschen, die eine Lebensgeschichte haben, die sie mit mir über ihre Angehörigen geteilt haben. Das heißt, ich bin dann bei den Menschen zu Hause, ich sitze oft auf dem Stuhl, auf dem derjenige gesessen hat oder an dem Tisch, an dem derjenige gesessen hat, der da gerade verstorben ist und sitze mit der Familie da und höre dann diese Geschichten. Dann machen wir eine gemeinsame Beerdigung und oft ist es so, dass ich die Rückmeldung kriege, dass das gut gelaufen ist und ich fahre nach Hause, steige ins Auto ein und habe so dieses Gefühl: um Gottes Willen, wie geht es uns gut? Was haben wir für einen Wert aneinander? Und das kriege ich dadurch vor Augen geführt, weil ich halt diesen Tod, diesen Moment begleite, also nicht den Tod selbst an der Stelle, sondern meistens ist es einfach so, dieses Abschied nehmen und habe dann immer das Gefühl, wie gut, dass ich gerade noch nicht Abschied nehmen muss oder dass dass wir so viel Wert aneinander haben. Das hilft mir, mich wahnsinnig auf dieses Thema Geschenk zu fokussieren. Ja. Ich glaube aber, dass das viele Menschen gar nicht erleben, weil sowas wie Todesfälle, das existiert ja im Leben der meisten Menschen nur als absolute Ausnahmesituation. Mhm. Und ich glaube, es tut gut, wenn man dieses Gefühl für sich irgendwie auch bewusst wahrnimmt, wenn Absolut. Man es hat.
Der Tod ist ein total guter Ratgeber, tatsächlich.
Ja, ja, das stand schon in sehr, sehr alten Büchern, habe ich gehört.
Mhm. Ja. Hatten wir schon 5? Einen habe ich noch.
Einen hast du noch, genau.
Einen habe ich noch. Einer ist noch, dass wir auf jeden Fall zu häufig zu stark ins Drama gehen und uns es nicht erlauben, dann auch wieder loszulassen. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben gestern Karten gespielt, wir haben so dieses Ritual, dass wir abends gemeinsam noch ein Spiel zusammen spielen und meine Große hat einen Streit angefangen, es ging irgendwie, wurde total doof und so weiter und das Kartenspiel war dann irgendwie ein großes Drama. Und später, 5 Minuten später, kam sie dann auf mich zu und hat gesagt, so Mensch, Mama, es tut mir voll leid. So, es war doof. Mhm. Und ich habe dann in mir diese Tendenz gemerkt, dass ich dann nochmal eins draufsetzen sollte und dieses Ding machen wollte. Also es war wirklich richtig doof und so ein Teil von mir hat festgehalten an diesem Groll. Mhm. Und das ist das, was im Familienalltag viel zu häufig passiert, dass wir so Konfliktthemen so komplett unnötig lang ziehen wie Kaugummi und teilweise uns den ganzen Tag, die ganze Woche oder das ganze Wochenende oder Monat davon versauen lassen wegen so Kleinigkeiten. Und das ist so eine wichtige Erlaubnis, die wir uns selbst aussprechen dürfen. Das ist wirklich eine Form von Erlaubnis zu sagen, ich darf die Konfliktpunkte loslassen. Ja. Und ich darf mir die Erlaubnis geben, dass ich jetzt wieder eine schöne Zeit mit dir haben kann, auch wenn da gerade noch Konflikte da sind, weil das eine schließt das andere nicht aus.
Und wenn du dann an dem Punkt bist, dass du das gemacht hast, dann wirst du sehen, wie das sich innerhalb von 3, 4, 5 Minuten normalisiert. Total ja, krass. Total. Ja. Verzeihen und vergeben, etwas, was in unserer Gesellschaft total unterbewertet ist. Mhm. Ein total altes kirchliches Motiv, würde ich sagen. Mhm. Als ich bin heute so krass in dieser Pfarrerrolle. Das ist ja schön. Gefällt mir gar nicht.
Ich mag's, Max. Ich find's voll schön.
Naja, aber an der Stelle ist es halt wirklich so, wenn ich mir das bewusst mache, dass das gut tut. Das tut nicht nur den anderen gut, das tut vor allem mir gut. Und diese Situation, diese Stimmung, wir können wieder miteinander umgehen, kann sich so, so schnell dann wieder normalisieren, dass ich eben aus diesem Krisenmodus, die mich so eingeigelt und gepanzert und mit bösem Blick durch die Gegend laufe, wieder rauskomme.
Ja.
Wenn ich das bewusst einfach sage, okay, komm, scheiß drauf, gegessen.
Ja, ist ein Geschenk, das wir uns selbst machen können.
Ja. Ja. Absolut. Sehr, sehr schön. Ach, ich mag deine Flops. Ich habe viele Dinge wiedererkannt, die mir selbst wichtig sind, die ich noch nie so formuliert habe. Und das ist schön, dass du das auf den Punkt bringst.
Danke.
Ich will noch mal ganz kurz auf ein Thema raus, das vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Menschen, die das jetzt hören, wollen vielleicht mehr wissen über das, was du sonst machst. Und dann ist natürlich Insta ein guter Anlaufpunkt, aber du hast auch Bücher geschrieben über 2 Themen, nämlich erstmal über das Thema so familieninterne Dinge, ne?
Genau. Also im ersten Buch ging es eben darum, wie wir gegenüber unseren Kindern die Mutter oder der Vater werden können, die wir wirklich, wirklich sein möchten und diese alten Verhaltensmuster durchbrechen können. Mhm.
Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dein 2. Buch, das ist über das Thema Partnerschaft.
Genau. Da haben wir ja vorher auch schon kurz gesprochen, dass so dieses ganze alte Muster durchbrechen in der Partnerschaft definitiv Next Level ist und dass es so die nächste Hürde ist, die uns gestellt wurde im Familienalltag. Und im 2. Buch geht es darum, was der Konrad und ich, wir hatten nämlich tatsächlich ein Trennungsjahr zwischen den Kindern, was wir da für Fehler hingelegt haben, die zur Trennung geführt haben und wie wir dann am Ende die Kurve wieder gekriegt haben, sodass wir heute eigentlich eine relativ gute Beziehung führen können, auch wenn wir uns immer noch streiten, aber zumindest gelernt haben, damit umzugehen.
Ich glaube, Streiten gehört zu Beziehungen dazu.
Voll.
Und jetzt habe ich noch ein Ding.
Yes.
Ich will noch mal eine ganz konkrete Situation aus der Familie haben. Also, Geburtstagsfeier, das Kind tut absolut nicht das, was es gerade sagt. Also, was du gerade sagst. Du sagst so, mach mal bitte dies oder das. Und Schwiegermutter kommt rüber oder choose Familienteil deiner Wahl. Du musst es aber so und so machen, sonst tanzen die dir ja den ganzen Tag auf der Nase rum. Wie reagiere ich?
Also, erstmal brauchen wir ein gutes Gefühl dafür, welche Rolle ist jetzt gerade wirklich wichtig. Bin ich jetzt in der Rolle des Sohnes, der es seiner Mama recht machen möchte, oder bin ich in der Rolle des Vaters, der jetzt gut gucken möchte, wie kriege ich mein Kind durch diese Situation? Es gibt kein richtig und kein falsch, aber die Frage dürfen wir uns stellen. So, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade?
Ja.
Ein Beispiel, wie wir dem entgegnen können, wäre der Mutter oder der Schwiegermutter oder dem Onkel oder was auch immer, eine Form von Dankbarkeit tatsächlich entgegenzubringen. Weil sehr wahrscheinlich sagt sie das nicht, weil sie eine blöde Kuh ist, die dir das Leben schwer machen möchte, sondern weil sie ja eigentlich eine gute Absicht dahinter hat. Sie möchte dich unterstützen, sie macht sich Sorgen und so weiter. Und das finde ich wichtig aufzugreifen und wirklich von, also das auch wieder sich vor Augen zu führen und zu fühlen, dass das die andere Person ja nicht böse meint.
Ja.
Um dann zum Beispiel sowas zu sagen wie, hey, voll lieb, dass du dich so sorgst, dass du so beteiligt bist. Ich würde es für den Moment jetzt gerne auf unsere Art und Weise klären und wir können gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber sprechen.
Okay.
Ich finde es total wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass in solchen emotional hitzigen Situationen es meistens die klügste Wahl ist, die Beziehung zum Kind zu fokussieren und die ganzen Beziehungserwartungen zur Schwiegermutter, Mutter, whatever, ausblenden dürfen und zur Seite schieben müssen, dürfen, indem wir zum Beispiel so ein Gespräch vertagen mit solchen Sätzen, um den Fokus dann wieder aufs Kind zu richten und zu gucken, was braucht jetzt unsere Beziehung, was braucht jetzt dieses Kind, was brauche ich, damit wir smooth durch diese emotional sehr hitzige Situation kommen.
Guter Tipp. Ich glaube, da schließen wir auch nochmal an das, was du vorher schon gesagt hast. Wir schieben erstmal den Elefanten der alten Konflikte, die es da irgendwann mal gab, worum wir uns jetzt gegenseitig anzicken könnten, aus dem Raum.
Ja.
Dann überlegen wir, welche Ebene will ich gerade fokussieren, gehe tendenziell eher aufs Kind, um da zu klären. Und der erwachsenen Person sage ich, darüber können wir später reden. Und dann überlege ich mir gut, ob ich jetzt in die Eskalation gehe oder vielleicht doch lieber das anderweitig löse. Das klingt für mich sehr gut. Liebe Nina, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich finde den wichtigsten Satz, der heute gefallen ist, nicht erwarten, dass es alle machen wie ich. Denn das klappt bei Großeltern, Eltern, Freunden, alle möglichen absolut nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich finde, dass diese Unterschiede auch durchaus ein Vorteil sein können. Das hast du in deinen Flops richtig toll rübergebracht. Und ich finde, das als Vorteile zu sehen, dass Partner oder dass Familien unterschiedliche Charaktere haben, ist einfach toll. Alte Konflikte und Dynamiken einfach mal rauszuschmeißen, das Thema von ganz am Anfang, das kann, glaube ich, jeder irgendwo gebrauchen und kann sich überlegen, wo kann ich besser werden? Denn an sich selber kann man ja so frei und viel arbeiten, wie man denn gerade möchte, wenn man denn Bock drauf hat. Andere zu ändern ist da doch ein ganz kleines bisschen schwierig und vielleicht auch gar nicht so empfehlenswert. Außerdem finde ich deine Offenheit wahnsinnig inspirierend, wie du mit Gefühlen umgehst, dass es dir eben nicht um irgendwelche Kommunikationsstrategien geht, sondern vielmehr darum, offen und ehrlich zu sein, auch mit den Gefühlen, die ich gerade selbst habe gegenüber meinem Kind. Konflikte einfach beiseite lassen und verzeihen, finde ich wichtiger denn je. Also in der Familie, wenn du eigene Kinder hast, merkst du einfach, es ist wichtig, damit man sich nicht ständig fetzt. Und es muss nicht alles perfekt sein, auch wenn es bei anderen so aussieht. Bei anderen ist es auch nicht perfekt. Und begreift eure Leute, die ihr um euch habt, als Geschenk.
Und damit, so schön auf den Punkt gebracht.
Und damit würde ich gerne schließen. Wir hören uns bald wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Wenn ihr noch was habt, was ihr uns mitgeben wollt, dann schreibt uns post@spielspaßwutanfall.de oder Direct Message, Insta, Facebook, WhatsApp, 015226489791. Kommt auf jeden Fall bei uns beiden auf den Kanälen vorbei. Schaut bei Spielspaß Wutanfall vorbei. Schaut bei Nina vorbei. Nina, mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge zum Thema Partnerschaft. Und die Bücher sollten für euch vielleicht nochmal eine Überlegung wert sein. Und vielleicht gibt es ja bei uns auf dem Insta-Kanal auch welche zu gewinnen.
Ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen.
Max. Das klingt gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Und tschüss, so schön hier zu sein.
Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.